Ja, und so begrüße ich Sie ganz herzlich zu der Lebenshilfesendung, wo wir heute mit der Schwester Magdalena aus dem Kloster Magdenau haben. Mein Name ist Andrea Marti und ja, kurze Begrüßung zum 50. Jahrestag vom Zweiten Vatikanischen Konzil hat der Papst Franziskus das Jahr 2015 dem gottgeweihten Leben gewidmet. Beim gottgeweihten Leben gibt es unterschiedliche Formen. Und eine davon ist das Klosterleben. Man hört viel, ja, die Klöster sind nicht mehr zeitgemäss. Und trotzdem kann man es wirklich, die Klöster nicht mehr wegdenken. Sie gehören einfach dazu. Und Sie wahrscheinlich kennen auch einige, mehrere Klöster. Und bei vielen wissen Sie vielleicht gar nicht so genau, ja, was ist das für ein Leben hinter diesen Klostermauern? Gewisse Vorstellungen, die stimmen, gewisse vielleicht weniger. Und wir möchten jetzt anlässlich von dem Jahr des gottgeweihten Lebens auch diverse Sendungen machen, wo wir den Reichtum vom Klosterleben Ihnen näher bringen möchten. Und heute haben wir das Kloster Magdenau. Es ist der Zienserinnenkloster. Und die Schwester Magdalena ist mit uns im Gespräch. Und so möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen, Schwester Magdalena.
Ja, ich Sie auch, Frau Marti, herzlich willkommen und auch alle Hörerinnen und Hörer begrüße Sie herzlich.
Schön. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben einmal eine Reportage über das Kloster Magdenau gemacht. Da hat die Schwester Magdalena mit der Schwester Gabriela zusammen ihre Berufungsgeschichte uns auch verraten. Ich möchte vielleicht die Schwester Magdalena eingangs ganz kurz vorstellen. Sie ist gelernte Verkäuferin. Dieses Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum im Kloster. Sie ist im Garten im Kloster Magdenau. Sie ist da der Gartenmanager im Magdenau. Das Kloster ist ein in Klausur lebendes Kloster. Und die Schwester Magdalena betet sehr oft im Verborgenen mit Radio Maria den Rosenkranz. Und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht über die Schwester Magdalena verraten, weil das tut sie uns nachher selber persönlich verraten. Und wir erfahren dann auch etwas darüber, wieso das Kloster Magdenau wie ein Magnet ist. Das hat nämlich die Schwester Magdalena mit der Schwester Gabriela erwähnt im letzten Interview. Ich möchte das Gespräch in drei Teile gliedern, also vielleicht in einem Anfang, dass wir ein bisschen ins Kloster, also aufs Kloster eingehen, das Ordensleben. Dann in einem zweiten Teil geht es um die Spiritualität. Und dann eben erfahren wir etwas über die Berufung von der Schwester Magdalena. Ja, jetzt sind wir ganz gespannt, Schwester Magdalena. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt dürfen Sie ein bisschen reden. Sie sind ja in der Gärtnerei und sind da ganz fleissige und haben jeden Tag mit der Gottes Schöpfung zu tun und es ist ein wunderbarer Beruf, der ihnen da geschenkt worden ist. Ja, wie fühlt man das, so, wenn man jeden Tag mit dieser Gottes Schöpfung zu tun hat und so nahe bei Gott arbeiten darf? Wie geht es Ihnen da dabei, Schwester Magdalena?
Ja, man hat halt jeden Tag mit der Erde zu tun und wenn man offene Augen hat, da sieht man, wie jeden Tag neues Leben kommt, aber auch immer wieder ein Sterben. Und aus dem Sterben wächst immer wieder neues Leben und es geschieht immer wieder in einem gewissen Rhythmus Sterben, Leben. Und so ist es auch im menschlichen Leben. Unser Leben, wenn es einmal zu Ende geht, dann ist es nicht fertig, sondern wir erwachen auch zu neuem Leben und aber zu einem göttlichen Leben, das ewig bleiben wird.
Schön, und Sie haben ja die Aufgabe und die Verantwortung in einem wunderschönen Kloster in Magdenau. Jetzt gewisse Zuhörerinnen und gewisse Zuhörer kennen vielleicht das Kloster weniger gut. Können Sie ein Porträt machen über euer Kloster,
ja,
Schwester Magdalena?
Ja, gern. Also unser Kloster liegt auf 750 Meter auf einer Anhöhe, und zwar zwischen Flawil und Deggersheim. Und das sind auch unsere Bahnstationen. Und Magdenau ist erreichbar mit dem Postauto. Und von da fährt auch ein Postauto nach Ganterswil und Utzwil. Man muss manchmal noch ein bisschen umsteigen. Und Flawil ist erreichbar nach Zürich und von Deggersheim nach Irisau und Uznach. Das sind die richtigen.
Ja, und können Sie etwas über Geschichte und Entwicklung vom Kloster erzählen?
Ja, früher, so ums Jahr 1850, haben Sie am Kloster noch 50 Höfe gehört. Und da war ein ganzer Druck auf den O. Und die Höfe sind dann veräussert worden, weil das einfach finanziell nicht mehr tragbar war, weil das Kloster musste für die Höfe aufkommen. Und das Kloster hat auch verschiedene Rebberge. Und ich kenne zwei im Thurgau, und zwar der Immerberg, das ist nördlich vom Schloss Sonnenberg. Und der andere ist im Ottenberg bei Weifelden. Und ich habe einmal selber, wo ich in der Lehre war, habe ich einmal die Tafel gesehen, die gestanden ist, Magdenau. Und ich sehe sie heute noch vom Weg, wie so ein Rebberg runter, das Weg gegangen ist. Die Tafel ist ganz krumm gestanden und ist gestanden, Magdenau. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, was das ist, oder? Und zu unserem Kloster gehört auch eine Forstwirtschaft, eine Sägerei, eine Schellerei und eine Schreinerei. Und das wird bewirtschaftet von einem eigenen Förster. Wir haben natürlich sehr viel Waldbesitz, 400 Hektare. Und in der Schellerei wird zum Beispiel, werden da Pföhl gemacht, die werden auch imprägniert für den Verkauf. Und so in der Zwischenzeit, wo vielleicht ein bisschen weniger läuft, können sie da auch gewisse Sachen herstellen, Bänke oder sonst Sachen, die verlangt werden nach auswärts. Und die Landwirtschaft, die hat auch dazu gehört bis 1993 und die ist jetzt verpachtet. Und seit dem 1. Januar 2015 geht das bereits in die andere Generation über vom Sohn vom jetzigen Pächter.
Schön. Und wie kann man sich so die Klosteranlage vorstellen? Also ihr habt ja auch eine ganz imposante Kirche und auch die ganze Anlage ist ja wirklich, ja, wie ein Magnet. Man hat das Gefühl, man muss einfach dort hingehen, wenn man Richtung Magdenau fährt. Können Sie da vielleicht ein bisschen etwas darüber erzählen, Schwester Magdalena?
Jawohl. Also unsere Kirche ist neu erbaut worden 1952-53. Die erste Klosterkirche von der Schweiz hat das Chorgestühl unten gehabt, also nicht mehr sichtbar auf die Empore. Und zwar der päpstliche Erlaubnis ist notwendig gewesen. Bedingungen, es muss gebaut werden, dass von den Laienkirchen niemand ins Chorgestühl hinein sieht. Die Decke unserer Klosterkirche ist aus Lärchenholz und zwar sehr hoch. Der Altar ist aus Salzburger Marmor, also hier schon frei gestanden. Die Altarplatte ist aus einem Stück. Und vorne an der Wand sind Plastiken. Es stellt Maria Aufnahme im Himmel auf. Und alle Zisterzienserkirchen sind von Anfang an der Gottesmutter Maria geweiht worden. Und zwar Maria Königin des Himmels. Trotzdem ist nie Maria Königin das Hauptfest gsi, also das Patrozinium, sondern Maria Himmelfahrt, also der 15. August. Und das Thema von der ganzen Gruppe vorne stellt die Offenbarung dar. Der Engel richtet sich in alle vier Himmelsrichtungen. Und zwar bläst er mit vollen Backen die bösen Mächte weg, dass also nichts hineindringen kann. Das ist auch letztlich unsere Berufung. Durch unser Beten wollen wir doch auch den anderen helfen, das Gute verwirklichen. Mit dem Tabernakel zusammen bildet die ganze Gruppe ein lockeres Kreuz. Alles zusammen ist eine Stiftung. Die Plastiken sind holzgeschnitzt vom Professor Henselmann aus München mit der Silberfolie überzogen. Das lässt sich nie beugen. Es ist 2 mm dick und darum kleine bis kleinste Teile zusammengeschnitten und aufgenägelt. Der Pelikan, der ist unten dran, Sinnbild für Christus. Nach der Legende füttert der Pelikan seine Jungen mit seinem eigenen Blut. Und vorne hat sie 2 Fenster, also wo die Kranken auch teilnehmen können am Gottesdienst. Das Chorgestühl ist zum Teil alt, besonders die unteren Partien. Der älteste Teil ist romanisch, der andere frühgotisch und von den Experten prüfen lassen. Und das Wertlose ist hier ausgeschieden worden und neu geschnitzt worden von Hand. Die Wangen, die sind neu. Und hinten ist noch die Orgel mit den 15 Registern.
Schön, es ist eine imposante Kirche, also habe ich selber kennengelernt und es ist wirklich ein Ausflug wert, mal die Kirche anzuschauen. Jetzt, ihr habt ja auch ein Gästehaus. Wie sieht das aus, wenn jetzt externe Leute möchten, zu euch mal kommen?
Wir haben also im Kloster haben wir gewisse Zimmer. Da ist Prälatur und dann noch etwa 3-4 Zimmer. Und wenn die Leute wenn da mal, sagen wir, eine Woche eine Auszeit machen oder auch für Übernachtungen, ist also die Möglichkeit und auch die Gelegenheit zum Essen, wer das wünscht. Und manchmal hat es derjenige, die ein Picknick mitnehmen und vielleicht gehen wandern. Und nebenzu ist St. Josefs Haus. Das ist früher für die Angestellten, wo man die Landwirtschaft neue eigene Regie hatten, für die Unterkunft der Angestellten gewesen. Und das hat man dann ausbauen, nachdem die Landwirtschaft verpachtet worden ist. Und jetzt ist es auch als Gästehaus, hat Doppelzimmer, Einzelzimmer mit Duschmöglichkeit und auch ein Massenlager für Jugendliche.
Jetzt hörst du Magdalena, Sie haben ja einen riesengroßen Garten, den Sie betreuen tun. Jetzt, den sieht man ja nicht außerhalb vom Kloster. Also, wir müssen in den Klausurteil hineingehen, dass man da in Genuss von dieser wunderbaren Gottesschöpfung kommt. Können Sie da vielleicht ein bisschen etwas erzählen, dass wir uns vorstellen können, was ist da jetzt hinter den Klostermauern?
Also, wir haben obendran einen Teil vom Garten. Das ist in der Ebene oben. Da hat etwa 16 Bettchen an 10 bis 12 Meter Länge. Und dann war ein Hang, der in den unteren Teil gegangen ist. Und da hat man jetzt, seit ich im Garten bin, also in den vergangenen 20 Jahren, hat man einfach gemerkt, dass es immer wieder zu gross ist und auch von der Kräfte her einfach nicht mehr möglich. Und man hat immer wieder einmal ein Stück eingesagt. Und jetzt ist eigentlich die ganze Unterfläche bis vorne ist jetzt also nicht mehr bewirtschaftet. Also es ist alles eingesagt, wo man auch dort mähen. Und den Hinterteil, den tun wir vom Nachbarn die Schöfe hin. Weil das dort ein bisschen mühsam ist zum Mähen. Und dann haben wir weiter unten, wo es gegen die Mauer runtergeht, haben wir noch Beere. Wir haben Johannisbeer und auf der anderen Seite gegen Weiherraben hat es noch Brombeere und Heidelbeere. Also es ist sehr weitläufig. Und dann ist noch der Friedhof, der ist in meinem Bezirk, vor der Kirche, wenn man reinkommt, also in den Hof rein. Und auf der anderen Seite ist Herr Pater sein Garten. Und dann ist auch noch vor der Kirche ein bisschen zum Pflanzen oder zum einfach schauen, dass es ordentlich ist. Also es ist sehr weitläufig, würde ich sagen.
Wissen Sie, wie viele Quadratkilometer das sind?
Ja, zum Laufen.
Ja, wahrscheinlich oder? Sehr viel.
Ja, also das weiss ich auch nicht, aber auf alle Fälle sehr weitläufig. Und manchmal muss man wirklich weit laufen, bis man nur etwas geholt hat, oder?
Genau. Und wie sieht denn das aus? Sind ihr mehr oder weniger Selbstversorger oder müsst ihr dann gleich noch irgendwelche Einkäufe tätigen?
Es ist einfach so, wir tun immer, was nötig ist, vom Garten selber brauchen. Und wenn natürlich, jetzt sagen wir, Gruppen manchmal sind, wo mehrere sind, da tut man auch einkaufen, oder? Weil es hat manchmal von etwas irgendwie auch zu wenig, oder? Und das andere tun wir einfach sukzessiv brauchen. Frisch Gemüse und auch Beere.
Genau, und die Blumen, die haben ihr auch eigentlich alle für die Kirche vom Garten, wo sie da
ja,
zuständig sind.
Ja, das tun wir auch selber ziehen. Wir haben jetzt ein Jahr haben wir praktisch überhaupt nie müssen etwas kaufen, bis jetzt im Herbst, im Spätherbst. Man hat noch Chrysanthemen gehabt und gewisse Blumen heben auch sehr lang.
Schön. Kommen Sie denn da Hilfe über von extern? Weil es ist wahnsinnig viel zu machen.
Ja, es ist sehr viel zu machen. Also von der eigenen Gemeinschaft habe ich also sehr wenig Hilfe. Aber ich habe schon eine Frau, die kommt schon 6-7 Jahre vom Nachbarsdorf. Und also es ist bewundernswert, wie sich die einsetzt. Und sie hat auch sehr, sehr viel Kenntnis über Garten und ist auch selbstständig und hilft mir, wo sie kann. Und dann habe ich noch zwei Frauen, die ich einfach auf Abruf habe. Denen kann ich anrufen und sie sind auch sehr, sehr hilfsbereit. Manchmal kommen sie am Tag und dann können sie auch hier essen. Und so tun wir einfach miteinander das managen. Und es geht immer gut. Also ich würde sagen, wir reden miteinander und die einen gehen dort her und die anderen auf die andere Seite. Und manchmal macht man wieder etwas miteinander. Oder sitzt auch am Nachmittag einmal eine Viertelstunde zusammen und trinkt etwas.
Das dürfen Sie, obwohl Sie in der Klausur sind.
Wir sind einfach darauf angewiesen heute, oder? Sonst müsste man eigentlich den Garten auch aufhören, oder?
Mhm. Jetzt, wie kann man sich die Schwester Magdalena im Garten vorstellen? Was ziehen Sie an? Haben Sie denn auch Hosen an, weil das vielleicht ein bisschen praktischer ist, oder? Ja, wie kann
Nein,
man sie?
Es ist so, ich habe nicht das Ordenskleid an. Manchmal in der Not schon, dann lege ich einfach eine Schoss an oder lege Ärmel an über die Ärmel vom Habit, oder? Aber sonst ziehe ich mich umziehe und lege einen Berufsschuss an und auch einen leichteren Schleier.
Schön, Sie haben vorher angesprochen, dass es verschiedene Aufgaben gibt. Also Sie sind jetzt eben zuständig für die Gärtnerei. Jetzt, wie sind Sie so ein bisschen organisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Wer macht was? Und ja, wie haben Sie das aufgeteilt im Kloster?
Man muss sich eigentlich ein Kloster bei uns vorstellen wie einen grossen Haushalt. Da ist eine Schwester, sagen wir, zuständig für die Sakristei. Eine ist für die Wäscherei, Büglerei und sie hat auch Hilfe von extern. Eine Frau, die 3 Tage in der Woche kommt, aber sie wird auch in anderen Bereichen eingesetzt. Dann haben wir eine Schwester auf dem Büro, auch mit einem externen Herr, der hilft. Und der kommt auch 1,5 Tage in der Woche, je nachdem, was anfällig ist. Dann haben wir eine Schwester, eine Ältere, die schon über 90 ist, die macht noch Herzen und dort auch zum Teil noch den Restraum decken. Dann haben wir eine Schwester, die Liturgie besorgt und auch für den Gesang und sie dort auch das Internet bedienen, weil das heute eigentlich auch sehr aktuell ist. Und ich bin im Garten tätig. Und habe dazu noch, mache ich noch Likör im Winter.
Schön.
Und habe auch noch ein bisschen den Hausgericht, wo auch mal entsorgt werden. Da gibt es immer Verschiedenes. Und dann auch noch ein bisschen zwischen den Klosterheizung betreuen, oder? Wenn gewisse Sachen müssen putzt werden oder wenn Störungen sind und vielleicht einmal auch niemand rum ist. Und gewisse Sachen kann man selber noch ein bisschen beheben, wenn Not ist.
Gut. Und was macht Frau Mutter?
Mutter, die sind jetzt natürlich für das ganze Haus zuständig und sie ist also sehr viel in der Küche mit ihrer Schwester. sie schauen, dass wir versorgt sind, obwohl es ist auch ein viel für sie, oder? Aber wir sind auch bereit, wenn wir ihnen mal etwas helfen können. Und sie nimmt es auch an, zum Teil.
Eine begnadete Köchin für eine Mutter.
Ja, sie war vorher schon in der Küche und macht. Irgendwie macht sie es gern. Sie will wirklich alle zufriedenstellen, sei jetzt Gäste oder die Schwestern.
Schön.
Also sie gibt sich alle Mühe.
Schön. Jetzt, wir sind ja in einer Zelle. Die genannte Zelle. Jetzt, wie kann man sich so eine Zelle vorstellen? Können Sie das kurz beschreiben, Schwester Magdalena?
Ja, es ist eigentlich wie draußen, es ist nicht Komfort. Wir haben ein Bett, wir haben ein Büchergestell, einen Tisch, einen Stuhl, Kommode und ich würde sagen, nichts Besonderes. Die einen haben ein bisschen einfachere, die anderen vielleicht ein bisschen moderner eingerichtet und die einen haben manchmal schöne Ordnung, die anderen auch wie Uno. Das ist auch wie überall, oder?
Genau. Und wie gross ist eure Gemeinschaft und habt ihr ja noch Nachwuchs, Neuberufungen?
Also wir zählen heute 15 Schwestern und von denen sind also eine wird jetzt ein Jahr 103 Jahre alt. Drei oder vier sind schon über 90. Ich muss es gerade zählen, also ich weiss es jetzt nicht gerade auswendig. Also vier oder fünf sicher. Und eine ist 85, zwischen 85 und 88. Eine ist 80 und zwei sind zwischen 75 und 80. Und dann haben wir aber noch fünf Junge zwischen 30 und 50.
Schön.
Und von diesen Jungen sind vier Tschechinnen und eine Schweizerin. Es war einmal eine Zeit lang ein Zug, wo ein Herr auch ein bisschen geworben hat in der Tschechei für Schwestern. Und da sind dann wirklich etwa eine gekommen, aber sind auch wieder gegangen. Und ich glaube, das hat dann schon ein bisschen angezogen.
Das ist sehr spannend jetzt, das erste Interview-Porträt, das Sie da uns ermöglicht haben über Kloster Magdenau.
Es gibt natürlich viel zu sagen, oder? Ich muss jetzt einfach alles ein bisschen zusammenraffen, dass es ein bisschen durchkommt.
So möchte ich einfach eine kurze Musikpause machen und nach der Pause geht es weiter mit dem Gespräch mit Ihnen. Und ja, da geht es ein bisschen um die Spiritualität. Wir werden das Ganze noch ein bisschen vertiefen und ich freue mich da darauf. Und ich möchte Musik einspielen vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz und wünsche so viel Freude.
In
ja, wir sind im Gespräch heute mit der Schwester Magdalena vom Kloster Magdenau und sie hat uns im ersten Teil schon einen guten Einblick in ihre Tätigkeit als Gärtnerin im Kloster ermöglicht. Und ja, wir führen jetzt das Interview weiter mit der Schwester Magdalena aus der Magdenau. Wir möchten ein bisschen mehr eingehen auf die Spiritualität der Gemeinschaft. Jetzt geht es um die Spiritualität. Wie würden Sie die Spiritualität von Ihrer Gemeinschaft beschreiben?
Also auf alle Fälle legen wir viel Wert auf ein Gebet. Und ich glaube, das ist etwas vom Allerwichtigsten. Wir haben ja die Regeln vom Heiligen Benedikt und er hat die Regeln auch ganz fest auf der Heiligen Schrift aufgebaut. Und das Wort Gottes ist ja so vielfältig, sagen wir, es ist schöpferisch. Mit dem Wort Gottes ist die Welt erschaffen worden und die Sprache, überhaupt das Wort Gottes, es ist heilbringend, es ist trostvoll, man könnte so viel sagen darüber. Und eigentlich ist die Spiritualität, das ist die Einfachheit vor allem und Bescheidenheit. Ich glaube, das sind ganz wichtige Grundlagen für unsere Spiritualität.
Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei Ihnen aus, Schwester Magdalena?
Also, wir fangen am Morgen Viertel vor 5 Uhr mit dem Chorgebet. Das ist also die Vigil. Und aufstehen wir halt jedes, die einen haben länger, die anderen haben kürzer. Oder da muss jeder selber wissen, dass es zur rechten Zeit kommt. Und wie gilt, die geht im Durchschnitt etwa 3/4 Stunde. Und nachher ist für die eine Arbeit, die, es hat gewisse Schwestern, die zu der Kranken müssen. Wir haben doch 3, wo man muss ganz fest besorgen, die also auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Die anderen müssen vielleicht sonst noch eine kleine Tätigkeit verrichten. Und sonst ist einfach die Möglichkeit für Betrachtung und das Morgenessen. Das haben wir frei, das haben wir nicht miteinander, weil das ist so unterschiedlich, wie die Schwestern gehen können. Und dann am 7. haben wir die Laudes, das Frühlob, am 7:30 die Heilige Messe, außer dem Donnerstag. Da haben wir den Vesper und die Heilige Messe miteinander, am 5. Vesper einbauen in die Heilige Messe. Nachher ist Arbeit, dann so um 9:15 gehen wir auf die Arbeit bis am 10:45, also am 11 ist einfach Mittagsruhe und die geht bis etwa um 10:20 und dann ist noch freie Zeit. Die einen müssen eben die Schwestern zu der Kranken, eine oder zwei. Und die anderen haben einfach die Möglichkeit, um noch etwas zu arbeiten oder auch für das private Gebet. Und dann haben wir das Mittagessen, da haben wir um 12. Und nachher ist eigentlich, ich denke manchmal, es ist schon 12:45, bis man vom Tisch wegkommt oder einfach bis man wieder ein bisschen in die freie Zeit hineinkommt und dann ist Ruhezeit. Für die, die wollen, die einen können beten, die anderen können sonst irgendetwas machen. Aber wichtig wäre in dieser Zeit auch die geistliche Lesung bis um 2:30. Und dann gehen wir wieder auf die Arbeit bis zur Vesper. Also bis um 4:45, um 5 Uhr Vesper. Und dann um 6 Uhr haben wir Nachtessen. Und nachher ist eigentlich wieder Arbeit oder Gebet für die einen, die wollen, und um 7:30 ist noch komplett, also ist das Nachtgebet.
Schwester Magdalena, dieses Jahr sind Sie ja 50 Jahre im Kloster und Sie haben eine lange Zeit, die Sie ja in dem Sinn in der Gemeinschaft so erlebt haben. Denken Sie, dass sich so Ihr Gebetsleben ja im Generellen in diesen 50 Jahren verändert hat oder ist das immer gleich geblieben?
Ich glaube, das hat sich sehr, sehr stark verändert. Ich habe früher noch, sagen wir mal, auch am Anfang vom Ordenslebens, ich habe noch viel, viel mehr so gewisse Formeln von Gebet betet, wenn ich heute viel, viel weniger mache. Ich tue viel spontaner beten. Also, ich kann manchmal einfach, wenn dann auch etwas ist, einfach sagen, Heiland oder Jesus, schau, jetzt habe ich einfach ein bisschen Mühe, komm, hilf mir. Oder sagen das Anliegen, schau, ich habe Schwierigkeiten mit dieser Schwester, komm, gib mir das rechte Wort, dass sie nicht im Streit weiterlebt. Oder es gibt halt immer wieder Spannungen, oder? Die können wir nie verhüten. Und es ist manchmal vielleicht gut, man kann ein bisschen klein bleiben, man kann wieder sich miteinander versöhnen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, oder? Und manchmal geht das nicht so schnell. Manchmal muss man vielleicht einen Tag warten, bis man kann sagen kann, jetzt muss ich einen Schritt nehmen oder vielleicht kommt die Mitschwester auf einen zu, oder?
Haben Sie ein Lieblingsgebet, Schwester Magdalena?
Ja, und zwar ganz ein kurzes. Das bete ich sehr, sehr viel. Und ich weiss nicht, wissen Sie es auch?
Ja, Sie haben es schon gesagt. Und vielleicht möchten Sie das auch verraten, den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Jawohl. Ich bete sehr viel weg von mir, hin zu dir, eins mit dir, neu aus dir. Ich habe das einmal irgendwie in einem Buch gelesen und das hat mich so angesprochen. Da. Es gibt nämlich immer Momente, wo man sich in sich verkrampft oder verkapselt oder verwirrt einfach in sich selber rein. Und dann muss man wieder den Blick ganz auf Jesus richten und sich mit dem eins machen. Und ich glaube, nachher geht es wieder fließend weiter. wo man steht. Und das ist also sehr wichtig, dass man nicht hängen bleibt an sich selber.
Schön. Der heilige Bernhard von Clairvaux ist ja euer Ordensgründer. Wie prägt er das Klosterleben oder die Spiritualität bei euch in den Magdenau?
Ja, er legt natürlich sehr, sehr viel Wert auf Einfachheit und auf, sagen wir, Zufriedenheit und Bescheidenheit. Und vor allem auch die Handarbeit, die hat er sehr, sehr Wert gelegt, oder? Man hat ja gesehen, wie die selber gerudet haben, dort mal, und streng geschafft haben.
Schwester Magdalena, sie betet ja sehr oft mit Radio Maria den Rosenkranz. Und sie haben mir auch schon verraten, sie schätzen die Predigten von unserem Pfarrer Thomas Rellstab sehr. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen, dass sie in der Klausur leben und gleichzeitig auch Radio hören? Wie sieht das aus?
Also, wir haben, drei haben ganz persönliche Radio und jetzt seit ein paar Monate oder kurz ein paar Wochen haben wir auch für die Kranken noch Radio dazu tun, dass die auch die Möglichkeit haben, dass nicht so viele allein sind, manchmal, und auch können gewisse Sendungen hören. Und die schätzen es sehr, sehr. Und wenn eine Schwester einmal eine will, können sie es auch sagen, oder?
Schön. Jetzt, im letzten Interview, das wir geführt haben, haben sie gesagt, dass Jesus in der Natur in vielen Gleichnissen geredet hat. Und dass es für sie noch sehr zentral ist. Was haben sie damit meinen? Oder können sie das vielleicht uns ein bisschen näher bringen?
Ich kann vielleicht, sagen wir mal, eins rausnehmen. Es hat ja so viele Beispiele oder Gleichnisse, wo Jesus uns nachgeleitet hat. Es ist eins, was heisst, betrachtet die Lilien. Und dort heisst, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Oder von der Rabe, sie säen nicht und ernten nicht. Und ich glaube, auch im Garten muss man das Möglichste tun, das wächst, das gedeiht. Und es hängt letztlich alles nicht von mir ab. Es braucht Geduld, es braucht Gelassenheit, man kann nicht etwas in die Länge ziehen. Es braucht einfach noch Witterung. Das eine hat lang, das andere hat kurz. Ich denke jetzt hier gerade an einen Lauchsamen. Der hat so lang, der hat 3 Wochen, bis er noch vorkommt. Hingegen wieder ein Salatsäumchen, der kann nach 3 Tagen schon spitzeln und vorkommen. Und so ist es auch eigentlich in unserem Leben. Wir müssen eigentlich mit uns auch Geduld haben, unser Wachsen. Bei den einen ist es langsam, bei den anderen schneller. Und es kommt nicht darauf an, die Hauptsache ist, dass man wachsen und nicht verkümmert.
Schön, das sind schöne Worte, wo ich jetzt gerade eine Musikpause machen will, wo wir uns selber Gedanken machen können. Ja, wie gehe ich mit dem Wachstum um? Und nachher führen wir das Interview weiterführen, wo es um Berufung von Ihnen geht, Schwester Magdalena.
Christus in Domo Domini da Notes, ex colite manus vesna san sanctuario, et benedicit Domino, benedicate Domino sexio.
Ja, wir sind im Gespräch mit Schwester Magdalena vom Kloster Magdenau. Sie hat uns schon einen guten Einblick ins Leben in der Magdenau ermöglicht. Ja, und jetzt so, der dritte Teil von unserem Interview würde uns interessieren, so ein bisschen, wie sind Sie ins Kloster gekommen? Wann haben Sie den Ruf Gottes verspürt? Und wo? Können Sie da ein bisschen etwas darüber erzählen, Schwester Magdalena?
Also, ich habe nie gedacht, dass ich ins Kloster ging. Überhaupt nicht. Meine älteste Schwester, die ist ins Kloster gegangen, wo ich 3 Monate alt war. Und wir sind eine grosse Familie gewesen, also eine religiöse Familie. Und wenn ich von meiner eigenen Mutter mitgenommen habe, sie war sehr grosszügig gegen die Armen. Es sind ja da gerade so die Kriegszeiten gewesen, die ich noch kleiner war.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir haben schon jemanden, der anruft und Sie können vielleicht nachher weiter erzählen. Ist das gut, Schwester Magdalena?
Ja, das ist gut,
Guten Morgen.
Ich habe noch eine Frage. Es ist ein bisschen geschwind gegangen mit dem Gebet von der Schwester Magdalena. Dürfte ich das noch mal hören? Wo sie gesagt hat, weg von mir, hin zu dir, und das andere habe ich nicht mehr mitbekommen.
Schwester Magdalena? Jetzt könnten Sie das Gebet nochmal wiederholen. Die Zuhörerin wäre daran interessiert, mehr zu erfahren, also nochmal zu hören.
Jawohl. Weg von mir, hin zu dir, eins mit dir, neu aus dir.
Danke vielmals.
Danke Ihnen.
Ich wünsche der Schwester Magdalena alles Gute. Ich wohne nämlich ganz in der Nähe vom Kloster Magdenau.
Und was haben Sie
für... Und allen zusammen alles Gute.
Schön, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit dem Kloster Magdenau?
Ja, wir sind totsmal mit unserer Familie immer mit den Kindern die Krippe anschauen. Und das war immer ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Und die Kinder erzählen eigentlich heute noch, also das sind jetzt so Tochter, die sind 40, 42. Und die erinnern sich noch gern zurück an die Krippen, wo wir immer sind geschaut und immer das Kloster Magdenau. Und es hat auch immer dort die Klosterköpfli gegeben und ist eine alte, kleine Frau dort gewesen, die es einmal ausgehändigt hat. Aber die ist, glaube ich, scheinbar schon lange gestorben und Köpfli gibt es, glaube ich, auch keine mehr, habe ich einmal gehört. Das ist ganz etwas Schönes gewesen, das Erlebnis für unsere Familie.
Schön, danke vielmals.
Danke,
einen
guten Tag.
Ihnen auch, danke.
Miteinander, danke.
Schwester Magdalena.
Ja, ich bin da, ich warte. Ja.
Genau, ich habe, jetzt haben wir sie einfach so unterbrochen gehabt und vorher waren wir in der Berufungsgeschichte. Jetzt können Sie vielleicht weiterfahren, noch etwas zu erzählen über Ihren Ruf.
Ja, also ich habe dann an einem Ort geschafft, also in einem Blumengeschäft, und habe dann über die Weihnachten, also mich fast mit der Kräfte übertut, ganz. Ich hatte dann einen Zusammenbruch gehabt. Und in dem Moment, wo ich zusammengebrochen bin, ist wie ein Stich in mich hinein. Ich habe mich fragen, hat das Leben überhaupt einen Sinn, dass man sich so verausgabt und so krampft? Ich habe eine Nacht völlig durchgeschafft und zwei Tage, also intensiv. Und ich hatte dann wirklich vor 5 Wochen zur Erholung. Ich habe einfach nicht mehr mögen. Und dann habe ich dort, das war in Dussland, habe ich ein Mädchen getroffen, die war 3 Monate da oben in Magdenau gewesen. Und die hat mir dann ein bisschen erzählt und hat mich dann einmal mitnehmen hier rauf. Und ich habe gedacht, nein, um Gottes Willen, da oben möchte ich auch nicht. Die Müffeli, Geruch und nein, Klosterleben auf keinen Fall. Und dann bin ich aber gleich einmal mit ihr da oben an einen Einkehrtag und ich weiss gar nicht, mich hat das einfach plötzlich angezogen, wie ein Magnet. Ich habe immer wieder müssen einmal da oben und es hat mich einfach nicht losgelassen. Und ich habe auch dann intensiver auch angefangen zu beten. So spontan auch. Und dann ist das wieder verflacht und wieder gekommen. Und ich habe dann einfach, etwa 3 Jahre habe ich gehabt, bis ich mich durchgekämpft habe. Und dann habe ich halt den Schritt doch einmal müssen machen. Und bin dann auch gegangen und habe dann gedacht, ja, wenn es denn nicht geht, also ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich habe gedacht, dass ich so streng, dass ich das kaum aushalte und das Leben geht genau gleich weiter.
Schön, jetzt sind Sie schon 50 Jahre im Kloster. Was denken Sie, was ist schwierig so im Tagesleben im Kloster?
Also ich glaube, etwas vom Allerschwierigsten ist schon ein bisschen das Zusammenleben. Wir sind so verschieden, und die Ansichten sind auch ganz verschieden und man stößt immer wieder aneinander an. Und da muss man immer wieder neu anfangen, jeden Tag. Und ich glaube, das ist in jeder Gemeinschaft und in jeder Familie. Man muss sich selber bei sich anfangen.
Hat es bei Ihnen auch schon Zeiten gegeben von Zweifeln, von grossen Fragezeichen? Bin ich da richtig im Kloster?
Ich glaube, es hat weniger, aber ich habe sehr viel mit Ängsten müssen leben. Und zwar noch, als ich in der Ökonomie war, ich habe manchmal fast nicht mehr weiter gewusst, weil ich intern und extern praktisch wenig Hilfe hatte. Oder ich habe mich dann müssen mit einem Alkoholiker umschlagen und mit einem, wo wirklich der Drogen rein war. Und ich musste die viel selber betreuen und ich hatte auch auf dem Gebiet keine Ausbildung. Und doch denke ich, die sind nachher immer wieder gekommen, auch wo man da verpachtet hatte. Die haben manchmal gestaunet. Aber ich hatte auch manchmal schlaflose Nächte, was vielleicht niemand gewusst hat.
Also das heisst jetzt, im Kloster haben sie weniger Zweifel gehabt, sondern mehr in der Wirtschaft draussen.
Ja, genau. Also, wenn ich mit den Angestellten, ich habe ja die müssen auch betreuen da in der Zeit, wo ich Ökonomin war. Ich bin ja 20 Jahre Ökonomin von der Landwirtschaft und wir haben ja Angestellte gehabt, oder?
Das ist ja ein wunderbares Zeugnis eigentlich fürs Klosterleben. Was ist es letztlich, wo Ihnen da die Kraft gibt oder ja, die Zuversicht schenkt, dass sie die Ängste können abbauen in der Klostergemeinschaft, in ihrem heutigen Leben?
Ja, ich glaube, da gibt nichts anderes, als da immer wieder ins Gebet gehen und die Nöte herlegen und wieder die Kraft holen an der Quelle und auch im Wort Gottes sein. Und manchmal halt einfach wieder ein Bibeln aufschlagen und wieder einmal einen Text lesen und sagen, was willst du mir, Jesus, da damit sagen? Und ich glaube, es gibt immer wieder eine Antwort. Und wenn halt auch einmal keine Antwort kommt, es ist ein Reifungsprozess. Und ich glaube, ich habe selber Zeit schon innerlich mehr gereift, als vielleicht eine andere Zeit.
Mhm. Wie ist denn das mit dem Austausch in der Gemeinschaft? Tut man auch darüber reden, über zum Beispiel Ängste, Nöte, Zweifel, Freude, Sorgen?
Wir kommen immer am Nachmittag kommen wir zusammen und da sind dann auch manchmal verschiedene Gespräche, einfach, wo man miteinander ein bisschen austauscht. Aber wir haben ja Stillschweigen und ich glaube, die Möglichkeit ist auch nicht immer so gross und vieles muss man halt selber austragen, glaube ich. Das ist so wichtig und es ist dann auch weniger Gefahr, dass man vom anderen wieder weiterverzählt oder dass es dann die Gespräche gibt. Also ich glaube, dort fange ich mich schon ein bisschen mehr zusammennehmen, oder? Weil die Möglichkeit ist einfach, dass man den anders wieder erzählt. Und wie der Heilige Vater sagt, wenig Tratsch, das bringt überhaupt nichts, oder?
Und Sie haben es vorher schön gesagt, vielleicht echt mal einen Tag abwarten und ins Gebet gehen und nicht gerade reagieren auf irgendwie einen Impuls, sondern einfach einmal sich zurückziehen.
Ja, oder wieder einmal einfach auch drüber schlafen, auch wenn es manchmal vielleicht erst wieder nach einem 2-3 Tagen wieder anfängt, so innerlich wurmen. Ich bin jetzt ein Tipp, wo es im Moment vielleicht nichts macht, wenn etwas ist, aber mir kann es dann manchmal nach 2-3 Tagen so wie eine Welle auf sich kommen. Und dann muss ich wirklich manchmal durchkämpfen, also es ist manchmal nicht einfach.
Jetzt Schwester Magdalena, Sie haben ja wahnsinnig viele Aufgaben im Klostermarkt. Genau. Hat man dann da Zeit noch für eine Freizeitbeschäftigung?
Also ich würde sagen, die letzten 2 Jahre habe ich ein bisschen weniger mir Zeit genommen. Ich tue vielleicht mehr wieder Zeit investieren für Gebet.
Mhm.
Und ich habe auch angefangen am Mittag, was ich früher noch überhaupt nie gemacht habe, einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde Ruhe. Ich brauche das heute einfach.
Mhm. Sie haben im letzten Interview etwas erzählt über Leporello. Ja, können Sie auch da ein paar Worte darüber verlauten?
Das habe ich im Jahr 2012 gemacht. Ich habe einmal, als ich zur Erholung nach einem Spitalaufenthalt musste, weg, habe ich einmal wirklich Lust gehabt zum Malen und habe natürlich nichts bei mir gehabt und habe dann das am Tisch erzählt, wo wir gegessen haben. Und dann hat der Herr gesagt, ich soll doch einmal ein Leporello machen und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Und dann hat er gesagt, einfach aus dem Leben raus, etwa ein Bildli malen. Ich soll doch einmal alle Wochen ein Bildli malen. Dann habe ich gesagt, ja, das liegt doch nicht drin in meiner Tätigkeit. Und das soll ich auf die Seite schieben. Und als ich dann heimgekommen bin, hat mich das wirklich plötzlich animiert, weil der Schreiner hat in unteren Teil vom Garten hat er ein Skate gemacht, wo man rauf und runter. Und das hat mir gerade den Ansporn gegeben. Und ich habe dann wirklich mir vorgenommen, alle 14 Tage ein Bildli zu malen. Und ich habe im November die Bildli, die 24 bin ich angehabt, immer ein bisschen voraus gewesen. Und habe dann das so ein Handörgeli zusammengefaltet, die Bildli draufgeklebt und zusammentun, das hat etwas Wunderschönes gegeben. Also, ganz verschiedene Farben. Ich habe das mit Wasserfarbe, habe ich dann das gemalt. Und ich habe viel Freude gemacht. Die, die es gesehen haben oder zum Teil auch noch bekommen haben.
Schön. Danke vielmals. Schwester Magdalena, Sie haben auch sicher Freude oder viel Freude im Kloster. Was wären das für Freude, die Sie haben?
Ja, ich würde einfach sagen, so Freude sind, wenn so spontan etwas auf einen sucht und sagen wir, kommt vielleicht einmal ungeahnt einmal eine Karte oder ein Brief, vielleicht einmal von jemandem, wo man 10, 20 Jahre oder 30 oder vielleicht einmal 50 Jahre nichts mehr gehört hat. Und das sind immer so Sachen, wo einem wirklich, oder Begegnungen, wo man neu wieder macht, anknüpft. Es hat viele Sachen, also es gäbe unsinnig viel zum erzählen, solche Sachen. Aber eben das Spontane, was man nicht erwartet.
Schön. Ja, wir neigen uns langsam am Ende zu von dem Interview. Habe ich irgendetwas nicht angesprochen, was Sie noch möchten angesprochen haben, Schwester Magdalena?
Ich weiss nicht, ob es heute noch lange, aber ich würde noch ein kleines Erlebnis erzählen, wo auch vielleicht die Hörer oder die Hörerinnen könnten noch ein bisschen schmunzeln. Wir haben früher immer unseren Trister selber gemacht. Wir hatten noch eine eigene Brennerei, bis wir die Wäschküche dann umbauen haben. Und dort haben wir immer wieder Fässer putzen müssen. Und eine Mitschwester, die hat dann einmal die Fässer putzt. Und dann haben wir ein ganz grosses im Keller unten. Das hat etwa 6000 Liter gehabt. Das haben wir nicht mehr gebraucht. Und dann haben wir es einmal noch putzen. Und dann hat die einmal die Mitschwester immer gesagt, oh, wenn ich so ein Fass putze, dann bin ich wie neu geboren. Und dann habe ich einmal gesagt zu einer, ich will einmal eins putzen. Dann hat sie gesagt, du kommst überhaupt nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme sicher rein. Ich bin nicht dicker wie du. Und dann hat sie gesagt, ja, also dann hau es rein. Und ich bin dann rein, seitwärts. Man kann ja nicht gerade rein. Und vorne habe ich natürlich nur eine dunkle Wand gesehen und hinten habe ich nicht rausgesehen. Und bin reingekommen, seitwärts bis zur Taille, nicht mehr Hinterste, nicht mehr Fürste, habe mit dem Ellbogen angegeben, habe wollen führen und habe dann einen halb offenen, habe dann den Ellbogen schon wirklich ziemlich offen gehabt und habe wieder Hinterste raus und ist nicht gegangen. Und ich bin dann schon in eine Panik reingekommen. Und dann bis zuletzt bin ich dann rausgekommen und dann hat die Mitschwester gesagt, und jetzt glaubst du es, dass du dicker bist wie ich. Und sie hat dann noch vorher gesagt, soll ich den Schreiner holen, dass er ein bisschen raussagen kann. Und dann habe ich gesagt, ja nicht, ja nicht. Und dann, wo wir das nachher dem Schreiner erzählt haben, hat er gesagt, kein Problem. Er hat einen Schlauch angestellt und mich halt abgespritzt, dann wären die Zellen von meinem Körper schon ein bisschen zusammengegangen und ich wäre spielend rausgekommen. Und wir hätten dann natürlich nachher können lachen, aber im Moment schon nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hat man fast ja Todesängste, die man muss aushalten.
Ja, also ich habe wirklich Ängste ausgestanden im Moment. Nur noch Beine hinten raus zappelt haben und nichts mehr gesehen haben, oder?
So kann man einem Kloster lachen und Freude so teilen.
Ja, genau. Wir haben schon manchmal gelacht darüber.
Schön. Ja, jetzt sehe ich gerade, jemand läutet noch an. Darf ich dir noch entgegennehmen, Schwester Magdalena? Ist das gut?
Ja.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Rickmann hier. Danke, Schwester Magdalena, für Ihr so kurzes Gebet. Es besteht aus 4 Zeilen und es ist eine wunderbare praktischer, sozusagen alltagstauglicher Schwung, den Sie uns da vermittelt haben, was man während der Arbeit auch still für sich beten kann. Es entspricht dem uns allen bekannten Gebet von Bruder Klaus, mein Herr und mein Gott. Die erste Zeile, weg von mir, das entspricht dem, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Die zweite Zeile heißt bei Ihnen, hin zu dir. Das entspricht dem, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Und dann die letzten beiden kurzen Zeilen, jedes mit nur drei Wörtern. Eins mit dir, neu aus dir. Das entspricht bei Bruder Klaus dem, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wir können das Gebet des Bruder Klaus, nicht wahr? Das können wir eher knienstill in der Kirche für uns meditieren und beten. Aber Ihre kurzen vier Zeilen, die Sie selber irgendwo aufgelesen haben, wie Sie sagen, die haben Sie uns vermittelt. Das ist Schwung für unseren Alltag. Ich danke Ihnen.
Das meine ich auch, oder? Danke auch für Ihren Impuls.
Danke vielmals, Frau Rieckmann.
Es gäbe natürlich noch viel zu sagen, oder?
Das ist ein ganz schöner Impuls gewesen von Frau Rieckmann.
Ja, ja.
Danke vielmals.
Ja,
alles Liebe.
Ja,
ja,
danke.
Jetzt kommt niemand mehr rein, der Fragen stellen will. Und in dem Sinn muss ich das Interview leider beenden. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich ein Dankeschön nach Magdenau zukommen lassen, dass Sie Zeit gefunden haben und uns einen Einblick ins Klosterleben ermöglicht haben. Und ja, alles Liebe nach Magdenau und reichen
Gottes Segen. Ja, ist gern geschehen, Frau Marti.
Danke
alles
vielmals.
Alles Gute auch.
Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Danke vielmals.
Ja, wiederhören, Frau Marti.